Guten Morgen miteinander. Ich begrüße alle ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Aber auch die, die jetzt im Livestream sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mithört und schaut. Gott möge euch segnen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das wollen wir machen. Daran denken, an all das, was Gott uns schon geschenkt hat bis dahin und er uns auch weiterhin schenken wird. Ich sage noch die Mitteilungen. Am nächsten Mittwoch haben wir wieder Zoom-Gebet. Wenn jemand gerne dazukommen, dann darf er sich mit Thomas melden, dann kommt er den Code über, wo er sich einloggen kann. Und es gibt auch wieder ein Reformationsopfer, ein Viva Esprit. Ja, es dürfen alle gerne geben, was sie gerne möchten geben, damit wir Gemeinden helfen können, die Probleme haben, die es nötig haben. Am nächsten Sonntag haben wir den Viva Erlebnistag. Das ist etwas ganz Spezielles. Wir haben schon mal so etwas gehabt und ich freue mich, dass wir das wieder miteinander leben können. Am 15. September macht dann der Jürg wieder weiter mit der Josefsgeschichte. Und am 18. September haben wir dann wieder mal ein Gebet da vor Ort. Einfach, dass wir uns das schon vielleicht vormerken können, dass wir wieder mal da beten. Und ganz speziell auch für Schlieren und Umgebung. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass du da bist. Danke für alles, was du immer wieder gegeben hast. Und wir loben und preisen dich und beten dich an. Und danke dir einfach von Herzen, dass du so gut meinst mit uns. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir alle da sein können. Dass wir noch frei zusammenkommen können. Danke, dass du jetzt mitten unter uns bist und durch deinen Geist uns alle berührst. Danke vielmals, dass auch der Jürg da ist und uns nachher wird predigen hat. Amen. Wir gehen jetzt über in den Lobpreis und singen 3 Lieder. Der Hans-Uli wird uns begleiten. Heute hören wir wieder weiter in der Josefsgeschichte. Hoffnungsvoll und wieder enttäuscht. Ich lese dazu noch aus Römer 15, 11 bis 13. Lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross, aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin gespannt, was wir heute hören werden. Und ich möchte jetzt noch für die Predigt beten, die Jürg Birnstiel nachher wird. Danke, Vater, dass du jetzt den Jürg segnest, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst und aufmachst, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Amen.
Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da seid. Und ganz herzlichen Dank all denen, die gestern abgepackt haben, um da rumzurummen im Haus. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz fertig. Man kann dann also immer noch ein bisschen rum, wenn man Lust oder Unlust dazu hat. Dann haben wir ja am nächsten Samstag, sind wir am März und wir haben wirklich einen guten Platz, finde ich. So, jetzt im Rondell sind wir gerade am Ecken. Also sind eigentlich sehr gut platziert. Und das ist die Möglichkeit, dass wir als Kirche mal dort in eine Erscheinung treten, weil die meisten wissen ja nicht, dass wir jetzt Viva-Kirche heissen. Die kennen, wenn sie etwas kennen, ist Kishona und jetzt ist mal eine Viva-Kirche da. Darum haben wir auch werden wir das dann anschreiben, dass man das sieht, Viva-Kirche. Aber es ist auch die Möglichkeit, man kann den Leuten Flyer verteilen. Wir haben ja den Musikabend mit dem Tobi Meier. Und dann haben wir den Hüttenplausch, Hüttenfeeling. Da ist ein Flyer rum. Und dann haben wir so einen Glaubensgrundkurs. Da geht es um 3 Übungen, die ich dort anbiete. Da geht es um, was ist die Bibel eigentlich, die Bibel nicht kennen, um was geht es bei der Rettung. Also im Grunde genommen wird mir den Leuten sagen, dass sie überhaupt mal wieder verstehen, um was geht es im christlichen Glauben. Und ich hoffe immer wieder, dass Leute da sind, die sich interessieren. Und dort können wir ein bisschen streuen. Ich könnte das auch streuen, natürlich persönlich, privat, gerade den Kurs auch und natürlich auch die anderen Veranstaltungen. Wenn man nicht einlädt, kann auch niemand kommen. Das ist immer so. Also man kann nur kommen, wenn man weiss, dass etwas passiert. Und das ist dann erst im November, weil der November ist eigentlich der geeignete Monat, um so etwas zu machen. September sind überall Fest und Märkte und Hochzeiten und weiss ich was alles, Vereinsveranstaltungen. Und der November ist so ein bisschen ein ruhigerer Monat und das sind dann, glaube ich, 3 Mittwochabend. Ich muss das eben nochmal schauen, wie der Termin. So viel noch zu dem Märkte. Kommen auch, wenn ihr jetzt am Stand sind, kommen auch einfach mal vorbei, schauen und uns ein bisschen unterstützen und vielleicht mal ein paar Flyer mit der Hand drücken. Das ist relativ einfach, man muss denen nicht mal viel sagen. Und sagen, du, das ist ein interessanter Abend, oder kommst du mal da hin oder so. Okay. John Ortberg erzählt eine Anekdote über ein Ehepaar. Das sich um ihre nicht-christlichen Nachbarn kümmerte. Im Laufe des Kennenlernens stellte sich heraus, dass dieses Ehepaar seit langem auf Nachwuchs hofft, aber bisher nichts geschah. Das christliche Ehepaar versprach den beiden, für sie zu beten. Und einige Monate später wurde die Frau schwanger. Überglücklich berichtet sie die Neuigkeit ihren christlichen Freunden, die daraufhin versprachen, weiter für die beiden zu beten. Wenige Wochen später stellte sich heraus, dass das Ehepaar nicht nur ein Kind erwartete, sondern Zwillinge. Wow! Die christlichen Freunde versprachen nun erst recht mit Nachdruck, für das Ehepaar zu beten. Und einige Wochen später entdeckte der Arzt, dass es sich in Wirklichkeit um Drillinge handelt. Diese Nachricht brachte die junge Frau ihren christlichen Freunden verbunden mit der eindringlichen Bitte, 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 hört jetzt auf zu beten. Ja, manchmal erhört Gott unsere Gebete in überraschender und erstaunlicher Weise. Über solche Wunder könnte ich viel erzählen. Mache ich dann vielleicht auch mal. Ich könnte aber auch viel über Gebete erzählen, die meiner Ansicht nach nicht erhört worden sind. Was nicht heißt, dass Gott sie nicht gehört hat. Doch er hat sie nicht so erfüllt, wie ich es mir vorgestellt habe. Gottes Zeitplan ist nicht selten anders, als wir uns das wünschen. Und Josef musste das einmal mehr erleben. Unschuldig saß Josef im Gefängnis, eigentlich erstaunlich, dass Potiphar Josef nicht härter bestrafen wollte. Nach ägyptischem Recht hätte er eine Strafe von mindestens 1000 Stockschlägen verhängen können, die tödlich sein könnten. Gut möglich, dass Potiphar von einer so harten Strafe absah, weil er der Geschichte seiner Frau vielleicht gar nicht so traute. Doch Potiphar selbst, wenn er von der Unschuld Josefs überzeugt war, konnte seinen Sklaven nicht gegen seine Frau vor Gericht bringen. Potiphar ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Vermutlich war das königliche Gefängnis eines der besseren Gefängnisse des Landes. Doch Gefängnis bleibt Gefängnis. Im Psalm 105 lesen wir über diesen Lebensabschnitt von Josef. Man zwängte Josefs Füße in schmerzhafte Fesseln und sein Hals in eiserne Ketten. Das ist auch symbolisch natürlich verstanden. Josef war eingesperrt. Was für ein Gegensatz zu seinen vielfältigen, verantwortungsvollen Aufgaben und seinem großen Einfluss im Haus Potiphars. Wie sollte es ihm jemand aus diesem Gefängnis helfen? Er kannte niemanden, der sich für ihn und für sein Recht einsetzen würde. Der Einzige, der ihm hätte helfen können, war Potiphar, der ins Gefängnis werfen ließ. Doch selbst an diesem verlassenen Ort war Gott bei ihm. So machte Josef erneut Karriere, einfach auf einem tieferen Niveau. Der Herr in seiner Treue stand ihm bei, er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Wieder sorgte Gott dafür, dass Josef einen guten und gewinnenden Eindruck machte. Wie Potiphar realisierte dieser Gefängnisverwalter, dass Josef eine ganz besondere Persönlichkeit ist und dass man ihm voll und ganz vertrauen kann. So übertrug der Gefängnisverwalter Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen. Und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. So macht man es, oder? Chef, guter Angestellter, gibt man ihm alles. Wenn er es gut macht, ist das super. Jetzt war Josef wieder der Chef. Er leitete das Gefängnis, in dem er selbst Insasse war. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Er hat verstanden, dass Josef ein Gottesmann ist, dass Gott ihn in ganz besonderer Weise segnet. Das finde ich schon sehr speziell und bemerkenswert. Und so leitete Josef als Häftling das Gefängnis. Er war nach dem Gefängnisverwalter der wichtigste und einflussreichste Mann. Und eines Tages wurden zwei hohe Beamte ins Gefängnis gebracht, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Sie hatten sich gegenüber dem Pharao etwas zu Schulden kommen lassen, was wissen wir nicht, aber jedenfalls sind sie im Gefängnis gelandet. Die beiden hohen Beamten sollen, so verfügt der Gefängnisverwalter, von Josef persönlich und bevorzugt betreut werden. Und eines Morgens, die beiden saßen schon etliche Zeit im Gefängnis, bemerkte Josef beim Betreten ihrer Zelle, dass sie niedergeschlagen wirkten. Er fragte: Warum lasst ihr heute den Kopf hängen? Muss meine offenbar offensichtlich gewesen sein. Und dann erzählten sie ihm, sie hätten in der Nacht geträumt. Es seien keine normalen Träume gewesen. So wie ich heute Nacht habe ich geträumt, ich hätte einen Termin hier gehabt mit der Gemeindeleitung irgendwie und dann noch an einem anderen Ort einen Termin gleichzeitig und dann war ich im ganzen Traum hin und her gerissen. Was mache ich jetzt, wo sage ich ab und wie entschuldige ich mich? Also das ist kein Traum von Bedeutung, aber da wussten sie, dieser Traum, der könnte etwas bedeuten, aber sie können ihn nicht deuten. Das würde sie bedrücken. Und hier im Gefängnis, sagten sie, werden sie wohl kaum jemanden finden, der diesen Traum deuten kann. Josef meint, Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzähl mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Josef hätte sagen können, erzähl mir die Träume, denn ich bin ein guter Traumdeuter. Das wissen wir ja. Doch Josef sagte, demütig wie er ist, falls er ihren Traum deuten kann, dann ist es Gott, der ihm die Einsicht schenkt. Träume zu deuten ist Gottes Sache. Diese Aussage zeigt uns, wie intakt das Verhältnis von Josef zu Gott immer noch war. Das kann man nicht unterschätzen. Er hätte, nachdem er im Gefängnis gelandet war, noch mehr Gründe gehabt, sein Vertrauen gegenüber Gott aufzukündigen. Er hätte Gott, wie das viele Menschen tun, auf die Anklagebank setzen können. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du mich von meinen Brüdern verkaufen lassen? Warum wurde ich als Sklave verkauft? Jetzt war ich treu und jetzt lande ich im Gefängnis. Er hätte genügend Gründe gehabt, Gott anzuklagen. Aber er tat es nicht. Josef blieb Gott unbeirrt treu, selbst in dieser aussichtslosen und frustrierenden Situation. Nun, Josef war klar, wenn man Träume richtig deuten will, dann muss man mit dem Schöpfer in enger Verbindung stehen. Josef wusste und ahnte zumindest, dass Gott ihm die Deutung der Träume offenbaren würde. Und so forderte er die beiden auf, ihre Träume zu erzählen, und der Mundschenk begann. Ich sah, erzählte er, vor mir einen Weinstock, und an dem Weinstock waren drei Ranken. Der Saft stieg in die Knospen, sie blühten auf und schon reiften die Trauben. Ich hatte den Becher des Pharaos in der Hand. Ich nahm die Trauben, presste sie über den Becher aus und reichte den Becher dem Pharao. Für Josef war sofort klar, was dieser Traum bedeutet. Eine sehr erfreuliche Deutung. Er sagt, die drei Ranken sind drei Tage, heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Dann wirst du wieder wie früher sein Mundschenk sein, ein sehr verantwortungsvoller Posten, weil der Mundschenk musste dafür besorgt sein, dass der König nicht vergiftet wird. Das war eine häufige Todesursache der Herrscher damals, auch im Römischen Reich sein, und ihm den Becher reichen. Also muss ein hohes Vertrauen bestehen zwischen dem König und dem Mundschenken. Der Mundschenk wird sich über diese Deutung riesig gefreut haben. In drei Tagen wird er das Gefängnis verlassen können und seinen Job zurückbekommen. Besser geht's ja nicht. Ermutigt durch diese positive Deutung erzählt nun auch der Bäcker seinen Traum. Auf meinem Kopf trug ich drei Körbe mit Gebäck, einen über dem anderen. Im obersten lagen Backwaren für die Tafel des Pharaos. Da kamen Vögel und fraßen den Korb leer. Josef wusste, dass Gott ihm die Deutung der Träume offenbarte, so war es für ihn selbstverständlich, nichts zu verfälschen und nichts zu beschönigen, sondern er fühlte sich verpflichtet, genau das zu sagen, was Gott ihn erkennen ließ. Und im Fall des Bäckers war das leider eine Hiobsbotschaft. Die drei Körbe sind drei Tage, heute in drei Tagen wird der Pharao dich erhöhen und an einen Baum hängen. Dann werden die Vögel dein Fleisch fressen. Das ist ein bisschen gruselig. Ein eindeutiges Todesurteil. Und so geschah es. An diesem besagten dritten Tag feierte der Pharao ein großes Geburtstagsfest. Aus diesem Grund wurden vermutlich der Mundschenk und der Bäcker aus dem Gefängnis entlassen. Der Mundschenk konnte seine Aufgabe wieder übernehmen, doch der Bäcker wurde hingerichtet. Es geschah alles, wie Josef es gesagt hatte. Josef blieb Gott unbeirrt treu. Und so erlebte er im Gefängnis, wie Gott ihn bei ihm war und ihn unterstützte. Das erinnert mich an ein Psalmwort. Und muss ich auch durch finsteres Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist bei mir, du schützt mich und du führst mich Das macht mir Mut. Oder wie es vielleicht einigen bekannter ist, nach Luther: Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröste mich. Viele Christen erleben, wie Gott sie durch dunkle Zeiten hindurch trägt. Das ist oft das Erstaunliche. Vielleicht ist das so, dass wir dann auch denken, wir haben ja nichts mehr. Wo soll ich mich halten? Wenn, dann halte ich doch mich an Gott. Wer kann mir sonst noch helfen? Eine Erfahrung von Christen, die in dunkelsten Zeiten einfach Gott in besonderer Tiefe erleben, die nicht loslassen. So wie Hiob. Die Frau sagt, komm, lass es doch, bringt gar nichts mit deinem Gott. Und Hiob lässt nicht los. Die neutestamentliche Ausdrucksweise eines Menschen, der in jeder Situation Gott vertraut, finden wir im Römerbrief. Paulus schreibt dort, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also das finde ich noch interessant, wir denken ja eher, dass der Tod uns trennen könnte, aber das Leben kann uns auch von Gott trennen. Aber weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist tiefer und reifer Glaube. Geborgenheit in jeder Situation. Bei Gott geborgen zu sein, das sehen wir bei Josef. Egal was er erlebt hat, er blieb in dieser Verbindung mit seinem Schöpfer. Natürlich wollte Josef unbedingt aus diesem Gefängnis raus. Gott zu vertrauen bedeutet ja nicht, sich einer schwierigen und unangenehmen Situation kampflos zu ergeben. Wenn sich die Gelegenheit bietet, die Situation zu verbessern, dann sollte man diese Möglichkeit auch wirklich ergreifen. Paulus erklärte den Christen in Korinth, wenn sie als Sklaven zu Jesus gefunden haben, dann sollen sie sich ihrem Schicksal ergeben und das akzeptieren, dass sie halt Sklaven sind und allenfalls Sklaven bleiben. Aber nicht um jeden Preis, wenn sich ihnen die Möglichkeit bietet, den Sklavenstamm zu verlassen, sollen sie das ergreifen. Er beschreibt das so: Warst du ein Sklave, als Gott dich rief, lass dich davon nicht niederdrücken. Also, du bist halt Sklave, aber lass dich nicht niederdrücken, du bist jetzt ein Kind Gottes. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Dann bleib nicht sitzen und sag, ich bleibe ein armes Würstchen und ich bleibe Sklave und so. Dann nutze die Gelegenheit. Du hast die Freiheit. Es ist nicht Gottes Absicht, dich im Sklavenstand um jeden Preis zu halten, sondern wenn du dich befreien kannst, befreie dich. Wir müssen also nicht fatalistisch in einer schwierigen Lebenssituation verharren. Wenn wir etwas ändern können, sollten wir und dürfen wir das tun. So ergriff Josef die Gelegenheit beim Schopf, obwohl ihm im Gefängnis sehr bevorzugt behandelt wurde, wollte er natürlich irgendwann mal raus. Er wollte nicht dort bleiben, nicht dort sterben. Er wollte nichts unversucht lassen, um seine verdiente Freiheit zu bekommen. Und deshalb bat er den Mundschenken, er soll aus Dankbarkeit für seine Traumdeutung dafür sorgen, dass er möglichst bald das Gefängnis verlassen könnte. Er sagte ihm, vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Tu mir den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao, bring mich aus diesem Kerker heraus. Um ihm noch ein gutes Argument mit auf den Weg zu geben, versicherte er ihm, dass er unschuldig gefangen gehalten wird. Man hat mich aus dem Land der Hebräer entführt und auch hier in Ägypten habe ich nichts Unrechtes getan. Ich bin ohne jede Schuld in diesem Loch. Also er gibt ihm noch das Argument mit. Wenn du mich rausholst, ist es kein Gnadenakt, sondern es ist ein Akt der Gerechtigkeit, denn ich bin unschuldig und du könntest mich jetzt da rausholen. Das war wirklich eine gute Gelegenheit, denn der Mundschenk war ein, eine Vertrauensperson, wie wir wissen, zum Pharao. Und er hätte ohne großen Aufwand dem Pharao mal erzählen können von Josef, der ihm den Traum gedeutet hätte und für ihn einstehen. Vermutlich hoffte Josef, dass Gott ihm durch diesen Mundschenk die Tür zur Freiheit öffnen würde. Vielleicht dachte er, diese beiden hätten nur deswegen geträumt, damit er freikomme. Doch er wartete umsonst. Die große Hoffnung folgte eine große Enttäuschung. Der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, er hatte ihn schon vergessen. Ein weiterer Tiefschlag im Leben Josefs, den er zu verkraften hatte. Er hatte dem Mundschenk geholfen und er fand es nicht für nötig, seine Dankbarkeit Ausdruck zu geben und sich für ihn einzusetzen. Das erlebte Jesus ständig. Er half den Menschen und sobald sie gesund waren, wandten sie sich von ihm ab. So die 10 aussätzigen Männer. Sie flehten: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit mir oder mit uns. Und Jesus hatte Erbarmen. Alle 10 wurden gesund. Doch nur einer fand es nötig, sich bei Jesus zu bedanken. Und Jesus war darüber sehr, sehr enttäuscht. Und er sagte: Ist es keinem anderen außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Nur dieser Fremde, der kein Jude war, der ist auf die Idee gekommen, er könnte sich bedanken. Jesus war unglaublich enttäuscht. Und wie sieht es bei uns aus? Gehören wir auch zu den Menschen, die viel bitten und betteln und sich helfen lassen, doch kaum ist uns geholfen, wenden wir uns vom Helfer ab? Wie sieht es mit unserer Dankbarkeit gegenüber Gott aus? Lassen wir ihn auch enttäuscht zurück, wie der Mundschenk Josef enttäuscht zurückließ? Lassen wir uns von Gott helfen und kaum hat uns Jesus geholfen, vergessen wir es oder wir erklären es anders. Wir denken, ja, wir haben zwar gebetet, aber es wäre vielleicht auch so gekommen, wenn ich nicht gebetet hätte. Oder sagen wir dann auch noch Danke? Man kann übrigens auch für Dinge danken, die schon weit zurückliegen. Ab und zu danke ich immer noch für die Führungen in meinem Leben, als ich Theologie studierte. Da ist so viel passiert, und dass ich dort studieren konnte, wo ich studiert habe, das ist für mich ein absolutes Wunder. Ich bin Gott bis heute dankbar, dass er mir das ermöglicht hat. Ich danke jeden Tag für meine Frau, für meine Kinder. Wir können Gott immer auch Dank bringen für Ereignisse in unserem Leben, die wegweisend waren, dass wir nie vergessen, was er für uns getan hat. Nun, Josef musste weiterhin in diesem Loch bleiben. Seine Hoffnung wurde zerstört und er musste mit dieser Enttäuschung noch einmal fertig werden. Nun, schlussendlich, das werden wir noch sehen nächstes Mal, waren es doch diese beiden Träume, diese beiden Männer, die ihm dann die Freiheit brachten. Aber es dauerte einfach noch 2 weitere Jahre. Und 2 Jahre im Gefängnis. Ich war zwar noch nie im Gefängnis, nur knapp davongekommen im Militär. Haben Sie mich? Aber 2 Jahre im Gefängnis, die gehen, glaube ich, nicht so schnell vorbei wie bei unserem aktiven Leben. Es dauerte also 2 Jahre. Gottes Zeitplan ist meistens anders als unser Zeitplan. Übrigens auch ein Problem, das die ersten Christen hatten. Sie dachten, Jesus würde schneller zurückkommen. Es schien ihnen, Gott würde die Wiederkunft seines Sohnes unnötig verzögern oder gar nicht erfüllen, sein Versprechen. Und Petrus erklärt den ungeduldigen Christen: Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Also Gott hat eine ganz andere Dimension von Zeit als wir. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gottes Zeitempfinden ist eben ein ganz anderes als unser Zeitempfinden. Gott sieht die großen Linien und bei Gott hört die Linie nicht mit unserem Tod auf, sondern sie geht über unseren Tod hinaus. Das ist eigentlich auch ein Blick, den wir als Christen haben sollten, immer über die Todeslinie hinaus. Tod ist nur ein Übergang. Ist nur, hat mal eine Frau gesagt, die schon verstorben ist, hat gesagt, das ist wie von der Wächtigstube in die Sonntigstube übergegangen. So, das war also ihr Bild, das sie von zu Hause mitbekommen hat. Wenn ich sterbe, gehe ich nur von der Werktagsstube in die Sonntagsstube wechsle ich. So. Josef hatte bestimmt große Hoffnungen, er würde durch den Mundschenken das Gefängnis bald verlassen können. Und je größer unsere Hoffnungen sind, desto niederschmetternder wird unsere Enttäuschung sein. Wenn das, was wir erhofften, nicht eintrifft. Es ist schwierig, mit Enttäuschungen fertig zu werden. Enttäuschungen empfinden wir oft auch als persönliche Demütigungen. In meinem Leben ist mir vieles nicht gelungen, was ich früher erhoffte und dachte, es würde mir gelingen. Ich dachte, Gott würde das bewirken wollen, was mir am Herzen lag. Ich habe für gewisse Dinge über Jahre gebetet, aber vieles ist ja gar nicht eingetroffen. Warum vieles nicht gelang und anders lief, ich weiß es nicht. Aber das war für mich kein Grund, mich von Gott abzuwenden. Ein Wort aus der Bibel, das mir immer wieder hilft, steht in den Sprüchen. Dieses Wort begleitet mich, seit ich Christ geworden bin, als ich dann das kennengelernt habe. Ich habe ja nicht so einen christlichen, freikirchlichen Hintergrund. Aber dieses Wort begleitet mich, seit ich Christ geworden bin, und das sind mittlerweile auch schon bald 50 Jahre. Steht in den Sprüchen: Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt, und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Und ich denke dann jeweils, wenn etwas gar nicht gelungen ist oder nicht eingetroffen ist, so muss ich halt noch etwas Demut lernen. Gott weiß, wann und wie er die Geschicke ändern will. Gott hält den Überblick. Und ob das, was ich will, erfüllt wird, ist nicht so relevant. Relevant ist, dass er mich dorthin bringt, wo er mir versprochen hat, wo er mich hinbringen will. Ich bete mit uns. Vater, wir möchten dir danken für das Vorbild im Leben von Josef, dass er durch alles hindurch, durch alle Rückschläge, alle Enttäuschungen hindurch, das Vertrauen zu dir und die Geborgenheit in dir nie verloren hat. Das ist ein großes Geschenk und hilf uns, dass wir das auch so erleben dürfen. Auch wenn unser Leben nicht so verläuft und nicht so gelingt, wie wir das dachten und Gebete, wo wir vor dir gefleht haben und wir denken, sie sind nicht so erfüllt, wie wir es erhofften, so wollen wir doch dir treu bleiben, im Wissen darum, du behältst den Überblick. Und du bist der, der uns ans Ziel bringt, nicht wir selber. Wir danken dir und beten dich an. Amen. Wir möchten jetzt miteinander zum Übergang, zum Abendmahl, das Lied singen an meiner Stelle. Das, finde ich, ist ein schlichtes Lied, das exakt uns auf den Kern unseres Glaubens hinführt. Jesus, der für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und weil er das weil er für unsere Schuld gestorben ist. Deshalb haben wir ewiges Leben. Das ist auch ein Grund, den wir als Christen nie vergessen sollten, dass Jesus für unsere Schuld starb. Auch ein Dank, den wir, wenn wir nichts mehr zu danken haben, wenn wir wirklich so im Loch sitzen, dass wir denken, jetzt weiß ich nicht mehr, für was ich Gott danken kann. Für eines können wir immer, immer, immer danken, egal wie schlecht es uns geht. Dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass er mir ewiges Leben geschenkt hat. Dafür können wir immer danken, unabhängig wie es uns geht. An meiner Stelle, wir stehen auf dazu. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Amen. Das möchten wir auch jetzt mit dem Abendmahl Gott Ehre geben. Da geht es jetzt nicht darum, was wir alles gemacht haben oder wir jetzt alle wunderbar gelebt haben. Es geht darum, was Jesus für uns gemacht hat. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Und wenn er nicht gestorben wäre für uns, wären wir alle hoffnungslos verloren. Jesus ist nicht eine Variante von vielen Varianten, wie wir in den Himmel kommen. Jesus ist der einzige Weg, der in den Himmel führt, in die Herrlichkeit. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann wollen wir Jesus danken, dass er sein Leben hingegeben hat für uns. Dass er die Strafe auf sich genommen hat, die uns treffen müsste. Da sagen wir ihm danken und wir machen das. Und das ist wunderbar beim Abendmahl, bis er kommt. Unser Gott lebt. Einmal werden wir mit ihm am Tisch sitzen. Mit ihm zusammen und werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. So möchte ich nochmal danken für das, was wir jetzt gemacht haben. Wir stehen auf dazu und dann tut der Kurt uns Brot geben und dann könnt ihr da den Wein oder Traubensaft oder was da innen ist, dann nehmen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du dein Leib gebrochen hast für uns. Denn du hast keine Schuld gehabt. So wie der Josef unschuldig im Gefängnis war, so bist du unschuldig hingerichtet worden. Aber du hast es für uns da, aus Liebe zu uns. Und du hast dein Blut gegeben, wo das Leben ist, damit wir ewiges Leben überkommen. Du hast uns erlöst und befreit. Und wir wollen jetzt mit dem Abendmahl dir auch deinen Tod bezeugen und bekennen, dass wir wissen, dass du das für uns und für alle Menschen tust, für alle Menschen in Schlieren, alle im Kanton Zürich, alle in der Schweiz, in Europa und auf der ganzen Welt. Jeder Mensch, der zu dir kommt, wird das ewige Leben überkommen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und beten dich an. Amen. Wir können jetzt gerne das Abendmahl.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, Das ist mir heute in den Sinn gekommen bei dieser Predigt. Wie einem Josef hat es letztlich ihm zum Besten dient, so dient uns auch alles, was uns begegnet, zum Besten. Und wer mag, kann auch aufstehen für den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. So wünsche ich euch jetzt den Frieden die nächste Woche mit allem, was geschieht. Wieder schauen miteinander.